Ja, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema die Einzigartigkeit des Evangeliums, passend zum Karfreitag. Denn das, woran wir heute gedenken, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil vom Evangelium. Und bevor wir mit diesem Thema beginnen, möchte ich eine wahre Geschichte vorlesen, die auch sehr gut zu der Einleitung passt vom Simon. Worte des Lebens. Vor langer Zeit lebte ein Pastor in Schottland in einer Gemeinde nahe der Küste. Diese Gegend war nur dünn besiedelt und die Häuser lagen weit auseinander. Eines Tages war der Pastor auf einem langen Fußmarsch, um einige Mitglieder seiner Gemeinde zu besuchen, die weit entfernt vom Gemeindehaus wohnten. Plötzlich bemerkte er, dass ein Sturm aufzog. Da er wusste, dass der Regen ihn erreichen würde, bevor er zum nächsten Haus gelangen könnte, suchte er einen Unterschlupf, wo er sich unterstellen könnte. In der Nähe stand eine alte Scheune. Noch während er auf sie zueilte, spürte der Pastor schon die ersten Regentropfen. Als er die alte Scheune betrat, fand er dort zu seiner Überraschung eine Gruppe Männer vor, die auf dem Erdboden saßen. Sie sahen ziemlich grobschlächtig aus und schreckten auf, als der Prediger in die Scheune schlüpfte. Der Pastor kannte zwar keinen von ihnen, grüßte sie aber freundlich und fragte: "Ist es in Ordnung, wenn ich das Unwetter hier abwarte? Ich werde weitergehen, sobald es aufhört." Die Männer zuckten teils gleichgültig mit den Schultern, teils nickten sie zustimmend. Nach einer Weile fragte einer der Männer: "Sir, sind Sie Pastor?" "Ja, das bin ich. Einer unserer Freunde liegt oben auf dem Dachboden. Er ist schwer krank und wir machen uns Sorgen um ihn. Würden Sie zu ihm hinaufgehen und mit ihm beten?" Der Pastor lächelte, aber gerne. Über eine Leiter stieg er auf den Dachboden. Dort lag der arme Kranke auf einem Bett aus Stroh. Er klagte über seine vielen Sünden und seufzte sehnsüchtig, dass er den Erlöser bräuchte. Der Pastor setzte sich auf einen alten Stuhl neben ihm. Der Mann war sehr schwer krank. "Mein Freund", sagte der Pastor, "wir kennen uns nicht. Wir haben uns nie zuvor getroffen und werden uns höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen, bis wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Nehmen wir einmal an, ich hätte eine Medizin in der Tasche, die Sie von Ihrer Krankheit sicher heilen könnte, sodass es Ihnen wieder gut ginge. Würden Sie mir glauben und diese Medizin einnehmen?" "Sicher", antwortete der Mann gespannt. "Nun, mein Freund", sagte der Pastor, "ich habe zwar keine solche Medizin, die Ihr körperliches Leiden heilen könnte, aber ich habe eine Medizin, die ganz sicher das Elend heilt, das die Sünde über Ihre Seele gebracht hat. Sie wird Ihre Seele gesund für den Himmel machen. Ich möchte nicht viele eigene Worte machen. Hören Sie einfach zu, während ich Ihnen vorlese, was Gott selbst darüber in seinem heiligen Buch sagt. Und während Sie zuhören, schenken Sie den Worten Vertrauen. Wenn Gott Gnade schenkt, werden diese Worte Ihre Seele retten." Nachdem sie zusammen gebetet hatten, begann der Pastor langsam und deutlich Bibelstellen wie diese vorzulesen. "Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden." Apostelgeschichte 16, Vers 31. "Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde." 1. Johannes 1, Vers 7. "Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen." Hebräer 7, Vers 25. "Kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen." Matthäus 11, Vers 28. "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen." Johannes 6, Vers 37. "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat." Johannes 3, Vers 16. Während der Pastor diese kostbaren Worte Gottes wiederholte, sah er, wie sich der Gesichtsausdruck des Kranken gewaltig änderte. Der besorgte und verzweifelte Blick verschwand, und an seine Stelle trat der Ausdruck stillen Friedens und tiefer Hoffnung und Freude. Er setzte sich in seinem Strohbett auf und rief aus: "Ich glaube es, er hat meine Sünden abgewaschen." Ganz sicher kann der Heiland in seiner Allmacht arme, von Sünden geplagte Sünder heilen. David sagt: "Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er ist der große Arzt der Seelen. Bitte ihn, dich vom Übel deiner Sünde zu heilen und dich in seinen heiligen Augen reinzumachen. Gott heilt gern alle, die zu ihm kommen, besonders auch Kinder. So viel diese wahre Begebenheit, die uns schon ein Stück weit die Einzigartigkeit des Evangeliums aufzeigt. Hier sehen wir oder hier haben wir gesehen, sogar im Sterben kann das Evangelium Frieden geben. Und das soll es auch tun. Wir werden darauf zurückkommen, werden aber jetzt nicht mit diesem Punkt beginnen. Aber es passt doch sehr gut zu dem, was Simon vorher schon gesagt hat. Ja, das Evangelium ist einzigartig, sagt uns die Bibel immer wieder. Und in der Vorbereitung, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das kann man in einer Predigt gar nicht alles abdecken. Deswegen ist es schon ziemlich sicher, so der Herr will, und wir leben, dass es eine Fortsetzung oder vielleicht sogar zwei Fortsetzungen geben wird. Das heißt, wir können heute nicht alle Punkte behandeln, aber einen Einblick bekommen, warum das Evangelium einzigartig ist und nicht zu vergleichen mit allen Ideologien und Religionen dieser Welt. Der erste Punkt, der besonders ist, ist die Beschreibung Gottes, wie Gott wirklich ist. Wie ist Gott? Ja, Menschen machen sich oft Gedanken darüber und je nachdem, wer sich die Gedanken macht, ist es ein Philosoph oder ist es ein Theologe, kommt man zu anderen Schlussfolgerungen und stellt sich Gott irgendwie vor, macht sich ein Bild von Gott. Die Bibel sagt uns aber, wie Gott wirklich ist. Und sie sagt auch, wir sollen uns kein Bildnis machen. Wie ist Gott also? In Jesaja 55, Verse 8 bis 9 lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wenn sich ein Mensch Gedanken macht über Gott und diese Gedanken aufschreibt, dann werden diese Gedanken falsch sein. Weil Gottes Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, sagt uns die Bibel. Und ich meine jetzt einen Mensch, der sich Gedanken macht, ohne die Bibel zu kennen. Nicht Gedanken, die er von der Bibel her hat, sondern wenn er diese Offenbarung nicht hat. Also Gott ist anders als wir. Er denkt anders als wir. Er ist anders als wir. Und deswegen tun sich Menschen auch schwer, Gott zu verstehen. Wir brauchen dabei Hilfe, sagt uns die Bibel. Und in der Bibel selbst lesen wir, dass der Heilige Geist uns hilft, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, es wirklich verstehen zu können. In Jesaja, also auch in Jesaja 6, Verse 3 bis 4 lesen wir Folgendes. Da geht es um die Engel, die Jesaja gesehen hat. Und da heißt es, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also Jesaja hat hier ein großes Vorrecht. Er darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er darf die Engel sehen, die in der Gegenwart Gottes stehen und sich dies zurufen. Dreimal heilig heißt vollkommen, vollständig heilig. Vollständig, vollkommen anders als wir. Heilig, 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 so ist Gott. Seine Herrlichkeit durfte er sehen und so sehen wir auch, Gott ist herrlich. Nun mit dem Thema, wie Gott wirklich ist, könnten wir uns sehr viele Predigten lang beschäftigen und würden noch nicht fertig sein. Die Bibel beschreibt uns auch, wie der Herr Jesus ist und dass auch der Herr Jesus einzigartig ist. Erstmal sanftmütig. In Matthäus 11, Vers 29 sagt der Herr Jesus selbst, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, es ist schön zu wissen, dass der Herr Jesus sanftmütig ist, dass er demütig ist, dass er das vorgelebt hat in seinem ganzen Wandel, sanftmütig und demütig. Und wir kommen noch auf das Thema, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann ist der Herr voll Mitleid und Erbarmen. In Matthäus 9, 36 lesen wir, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, immer wieder sagt uns die Bibel, dass der Herr Jesus innerlich bewegt war, als er Menschen getroffen hat und gesehen hat, wie schlimm sie dran sind. Sei es, dass er ihr körperliches Leiden gesehen hat und sie geheilt hat, oder ihr seelisches Leiden. In dem Sinne, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er war voll Mitleid und Erbarmen. Und ja, heute, an Karfreitag, denken wir daran, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Am Sonntag geht es dann darum, dass er auferstanden ist. Die Bibel sagt uns, das gehört zusammen. Er ist gestorben und er ist auferstanden und er ist lebendig. Deswegen können wir auch heute sagen, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Das trifft auch heute noch auf ihn zu, dass du ihm nicht egal bist, dass wir ihm nicht egal sind. Dann sagt uns die Bibel ganz klar, er war sündlos. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Simon hat uns vorher schon gesagt, er ist unter die Verbrecher gerechnet worden. Er wurde wie ein Verbrecher betrachtet und auch wie ein Verbrecher behandelt, nämlich bei der Kreuzigung. Und trotzdem heißt es, er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Ja, er hat niemals gesündigt, nicht mal in Gedanken, so vollkommen rein. Und deswegen kann man auch in Bezug auf den Herrn Jesus sagen, er ist heilig, 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 vollkommen heilig. Und das bringt uns zu einem ganz wichtigen Punkt. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das kann man von niemandem sonst sagen. Der Jesus wurde Mensch, er kam zu uns, er wurde Mensch. Und im Johannesevangelium, da lesen wir ganz am Anfang, im ersten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Wort, das ist der Herr Jesus Christus. Es ist das Wort, das bei Gott war und selbst Gott war. Und ein paar Verse weiter hinten lesen wir dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Ja, der Herr Jesus wurde Mensch. Er kam in unsere Welt. Er kam zu uns und wurde wie wir. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Jesus Christus existiert nicht erst, seit er geboren wurde, sondern er existierte schon immer, war bei Gott und war eins mit Gott. Und so kann man sagen, dass in Jesus Christus Gott selbst zu uns kam. Das ist etwas Einzigartiges. Gott selbst verbindet sich mit uns, er wird Mensch und er ist nun wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das nicht nur eine Zeit lang. Ja, wie lange wird der Herr Jesus Mensch bleiben? In alle Ewigkeit. Er verbindet sich auf alle Ewigkeit mit uns. Das ist einzigartig. Und auch bei diesem Thema könnten wir jetzt sehr lange weitermachen, inwiefern der Herr Jesus einzigartig ist. Wir wollen aber zum nächsten Punkt kommen. Die Bibel beschreibt uns also, wie Gott wirklich ist. Sie beschreibt uns auch, wie der Mensch wirklich ist. Warum ist es wichtig zu wissen, wie der Mensch wirklich ist? Weil der Mensch eine Neigung hat, sich besser zu sehen und besser zu betrachten, als er in Wahrheit ist. Der Mensch neigt dazu, sich besser zu halten als der Durchschnitt, als andere. Er neigt auch dazu, sich gut genug zu halten für den Himmel. Und wenn der Mensch nicht erfährt, wenn ihm nicht gesagt wird, wie er wirklich ist, dann ist er untauglich für den Himmel. Wir kommen zurück auf Jesaja. Jesaja hatte das Vorrecht, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und die Engel, die heilig, heilig, heilig riefen. Wie hat er darauf reagiert? Das wird uns in Vers 5 gesagt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Stellt euch mal vor, die Technik entwickelt sich weiter und man erfindet eine Maschine, die man mit dem Kopf verbinden kann. Man ist ja dabei am Forschen. Und diese Maschine könnte alle eure Gedanken auslesen. Nicht nur alle eure Gedanken, sondern auch alles, was ihr je getan habt. Ja? Und ihr stellt euch vor, das würde alles hier gezeigt und alle anderen würden das sehen, was für Gedanken ihr so gehabt habt, jetzt habt und im Laufe eures Lebens, welche Dinge ihr auch getan habt. Das würde alles offenbar werden. Stellt euch vor, das wäre in einem Gerichtssaal. Und die, die da zuhören und zuschauen, sind die Geschworenen. Was denkt ihr, was würden die Menschen von euch denken? Was denkt ihr, was würdet ihr selbst von euch denken? Und die Bibel sagt uns tatsächlich, es wird so ein Tag geben, wo alles ans Licht kommt. Es ist große Gnade, wenn wir in diesem Leben, bevor wir sterben, sowas erkennen dürfen wie Jesaja. Als er die Herrlichkeit Gottes sah, das herrliche, heilige Licht Gottes, wusste er, wie er ist. Er hat gesagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und Jesaja war jetzt nicht der, von dem gesagt wurde, dass er ein Räuber und ein Mörder war. Ja? Jesaja wurde berufen natürlich hier zum Prophet Gottes. Es wird uns nicht berichtet, dass er sich viel zu Schulden hat kommen lassen. Und trotzdem sagt er, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Er wusste, ich bin ein Sünder, ich komme um, ich vergehe vor dieser Heiligkeit. Ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Und wenn Gott wirkt an einem Menschen, wenn er auf unser Gewissen einwirkt, dann erleben wir das, was Jesaja erlebt hat. Nicht, dass wir etwa die Engel sehen oder die Herrlichkeit Gottes bildlich, ja, visuell sehen. Aber doch zeigt uns Gott durch sein Wort und durch sein Wirken seine Heiligkeit auf. Zeigt auf, dass er ein Richter ist, dass er heilig ist, dass er Sünde hasst. Und wenn Gott Sünde hasst, dann wird uns klar, wir können vor diesem heiligen, vollkommenen Gott nicht bestehen. Wenn wirklich alles zählt, was wir jemals gedacht haben und getan haben, dann kann niemand vor diesem Gott bestehen und muss sagen, ich vergehe, ich komme um. Wenn wir ehrlich sind. Der Mensch ist, wie gesagt, nicht so ehrlich. Er versucht, Gras drüber wachsen zu lassen über das, was er so getan hat. Er hofft, es wird von anderen vergessen, wenn sie betroffen waren. Er hofft, Gott vergisst es. Aber das ist nicht so, sondern alles wird aufgeschrieben und festgehalten von dem wahren und lebendigen Gott. Und Römer 3, Vers 23 sagt uns, unmissverständlich, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Simon hat uns vorher auch erzählt von den anständigen Menschen. Ja, es gibt anständige Menschen und es gibt Menschen, die so schlimme Verbrecher sind, dass sie im Gefängnis landen. Ja, bei der Kreuzigung, die beiden Räuber zu Rechten und zu Linken, die haben sich so Schlimmes zu Schulden kommen lassen, dass sie selber hingerichtet wurden mit der Todesstrafe. Die Bibel sagt uns trotzdem, alle haben gesündigt. Denn wenn wir unser Leben vergleichen mit dem Maßstab Gottes, dann hat auch der anständigste Mensch keine Chance. Dann muss der anständigste Mensch, so einer wie Jesaja, sagen, wehe mir, ich vergehe. Was ist denn Sünde? Die Bibel sagt, Sünde ist das, was nicht Gottes Willen entspricht. Nehmen wir mal an, wir suchen alle Sünden auf, die uns die Bibel so auflistet. Unzucht, Ehebruch, Unreinheit, Diebstahl, Mord, Götzendienst, all diese Dinge. Und nehmen wir an, es gäbe einen Menschen, der sich bei keinem dieser Dinge hätte schuldig gemacht. Angenommen, das gäbe es. Wäre dieser Mensch dann geeignet, um in das Himmelreich einzugehen? Nein, denn sogar wenn bei dieser Liste von Sünden ihm nichts nachzuweisen wäre, ist es so, dass er deswegen immer noch nicht Gottes Willen getan hat. Denn das, was Gott ja von uns fordert, ist, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, von ganzem Herzen nachfolgen, ihm dienen und Gottes Willen tun. Das heißt, sogar jemand, der nicht auffällt durch eine Negativliste an Sünden, ist immer noch komplett außerhalb des Willens Gottes. Und so ist es mit dem Zustand der Menschen seit dem Sündenfall. Wenn wir aber noch weitergehen und diese ganze Liste von Sünden, von Unzucht, Ehebruch, Unreinheit anschauen und das in der Bibel analysieren, dann wissen wir, es zählt auch das Herz. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat im Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Es zählt auch das Herz. Wenn wir nicht Gott von ganzem Herzen lieben, sondern etwas anderes mehr lieben als Gott, sei es ein Hobby, sei es eine Lust, sei es eine Person, dann ist das Götzendienst. Denn Gott, den sollen wir zuallererst lieben und zuallererst nachfolgen. Und so zeigt uns die Bibel, wie der Mensch wirklich ist. Und gemessen an der Heiligkeit und dem heiligen Maßstab Gottes kann niemand bestehen, sondern verfehlt die Herrlichkeit Gottes. Er verfehlt die Herrlichkeit, die er haben sollte bei Gott. Und deswegen hat das Evangelium zwei Seiten. Eine Seite, die macht traurig, und eine zweite Seite, die macht froh. Und wir fangen mit der ersten Seite an. Jesus erklärt das so in Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nun, wer waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer? Das waren die religiösen Führer der damaligen Zeit. Wenn jemand wissen wollte, wie kann ich gerettet werden, dann ist er zu einem Schriftgelehrten oder Pharisäer gegangen und hat ihn das gefragt. Das sind die, die gesagt haben, wir zeigen euch den Weg zum Himmel. Jesus hat gesagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Er hat sie ganz klar als Heuchler bezeichnet. Die gesamte religiöse Führung von damals. Es gab aber welche, wie Paulus zum Beispiel, Saulus, Paulus, die von sich sagen konnten, ich habe mich an alles gehalten, an alle Vorgaben habe ich mich gehalten. Ja, also es waren nicht alle Heuchler, es gab solche, die wirklich vorbildlich waren, die sich an die Vorschriften gehalten haben. Aber auch von ihnen wird genau das gesagt, sie werden mit hineingenommen, dass sie den Weg zum Himmel nicht aufzeigen. Das hat Saulus eben auch nicht getan, er hat vielmehr die wahren Gläubigen verfolgt. Aber jetzt sagt Jesus, eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen. Also was ist denn alles nötig, um dann für den Himmel geeignet zu sein? Als Jesus sagt, wie schwer wird es für einen Reichen sein, in das Himmelreich einzugehen, fragen seine Jünger, wer kann überhaupt gerettet werden? Und seine Antwort war, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Dass man gerettet wird, dafür muss ein Wunder geschehen, ein Wunder, das nur Gott tun kann. Und die Bibel zeigt uns auch die Folge für unser Versagen auf. In 2. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wer nicht gerecht ist vor Gott, wer mit all seinen Sünden stirbt und sozusagen dann vor Gott tritt, der muss ewiges Verderben erleiden, sagt uns die Bibel. Und das liegt daran, dass Gott Sünde hasst und dass Sünde wegen der Gerechtigkeit Gottes eine Strafe erfordert. Jede Sünde muss bestraft werden. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes. So wie es bei uns in unserem Staat so sein sollte, dass wenn jemand vor Gericht erscheint und es wird bewiesen, dass er eine Straftat begangen hat, dass dann auch eine Strafe, eine Bestrafung folgen muss. Das wäre ein gerechter Richter. Wenn jetzt jemand dem Richter ein Bestechungsgeld gibt und der sagt, ist alles gut, okay, du bist frei, dann würden wir diesem Richter nicht mehr vertrauen. Ein gerechter Richter wird also strafen. Und wer ist gerechter als Gott? Gott ist der wahre gerechte Richter und dieser Gott sagt, dass Sünde immer eine Strafe zur Folge hat. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Und erstmal das zu hören, das ist erstmal nicht frohmachend, oder? Also mich macht es auch nicht froh, davon zu erzählen. Ja, es ist keine frohmachende Botschaft. Die Bibel sagt aber, das Evangelium hat diese zwei Seiten. Diese eine Seite, die traurig machen soll, und dann die zweite Seite, die froh machen soll. Diese frohmachende Seite können wir erst verstehen, wenn wir verstanden haben, was unser Problem ist. Wo ist eigentlich das Problem des Menschen? Das Problem des Menschen ist seine Sündhaftigkeit. Er leidet an einer Sündenkrankheit. Und alle haben wir diese Krankheit. Da bin ich nicht besser als irgendjemand von euch. Und an Karfreitag wird uns der Ausweg aufgezeigt. Und weil das der Ausweg ist auf das Grundproblem des Menschen, ist es etwas, wo wir nicht nur an Karfreitag dran denken sollten, sondern tagtäglich, Tag ein, Tag aus. Erstmal sehen wir, was an Karfreitag geschehen ist. In Markus 15, Vers 15 wird uns von der Geißelung des Herrn berichtet. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Und die Geißelung war eine sehr grausame Sache. Ja, da wurden oft noch Muschelsplitter oder andere spitze Sachen in die Peitschen hineingewebt, damit es richtig blutete, wenn man ausgepeitscht wurde. Das war etwas sehr Grausames, was die Römer sich da ausgedacht haben. Und das fing schon an, bevor er überhaupt gekreuzigt wurde. Dann wurde ihm die Dornenkrone aufgesetzt. In Markus 15, 16 bis 17 lesen wir, da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dorne und setzten sie ihm auf. Ja, diese Dornenkrone war auch dazu gedacht, ihn zu verspotten. Ja, es wurde ja von ihm gesagt, er sei der König der Juden, und jetzt wollte man ihn verspotten mit der Dornenkrone. Diese Dornen waren lange Dornen, die sich in die Kopfhaut hineingruben, also auch etwas sehr Schmerzhaftes. Dann wurde Jesus gekreuzigt und am Kreuz wird uns Folgendes berichtet. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel sagt uns, dass das Kreuz ein Gericht war. Es war ein Strafgericht Gottes. Der Jesus ging ans Kreuz, um unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Er wurde wie ein Verbrecher behandelt. Die kostbare Gemeinschaft mit dem Vater, die er vorher erlebt hatte, hat sich in Finsternis verwandelt. Alle Schuld und Sünde von uns lag auf ihm und er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir sehen hier schon die Einzigartigkeit seines Opfers. Es sind ja andere Menschen auch am Kreuz gestorben. Aber niemand sonst starb stellvertretend am Kreuz, stellvertretend für uns. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, wenn ein Mensch gesagt hätte, ich sterbe stellvertretend für einen anderen Mensch, den ich lieb habe, damit er gerettet werden kann, wäre das nicht möglich. Denn ein Opfer, sagt uns die Bibel, musste vollkommen sein. Jemand, der selbst Sünder war, konnte nicht als Sündopfer herhalten. Die Bibel zeigt uns das immer wieder auf durch Tieropfer, die es ja im Alten Testament gab, die mussten schon vollkommen sein. Die Bibel sagt uns aber, Tieropfer können keine Sünden wegnehmen. Sie waren aber eine Vorschattierung auf ein vollkommenes Opfer. Ein Opfer, das für uns geschah. Und Paul Gerhardt drückt das wie folgt aus in dem ganz bekannten Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott umbunden mit einer Dornenkrone. Was hast du her verschuldet? Was legt man dir zu Last? Dass du das Kreuz erduldet, den Tod erlitten hast. Ja, der Herr Jesus hing da, er hat geblutet. Die Bibel sagt uns, dass das für uns geschehen ist. Es geschah für dich. Jemand war bereit, für dich ans Kreuz zu gehen. Jemand war bereit, für dich zu leiden, für dich all diese Schmerzen durchzumachen, für dich den Spott zu ertragen. Er, wie wir hier lesen, er war ohne Schuld. Das heißt hier, was hast du, Herr, verschuldet? Was legt man dir zu Last? Wir wissen, es waren Lügendinge, die man vorgebracht hat gegen ihn. Er wurde falsch angeklagt. weil er keine Sünde getan hatte. Haben sie nichts gefunden gegen ihn und er wurde trotzdem verurteilt. Er hat den Tod erlitten. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 21 genau dieses. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieses Opfer, das er gebracht hat, ist einzigartig. Es beschreibt uns einen Tausch. Es beschreibt uns, dass wenn wir an das Evangelium glauben, dann wissen wir, der Herr Jesus hat unsere Stelle eingenommen. Der Jesus hing dort am Kreuz und hat ein Gericht erduldet, das eigentlich wir verdient hätten. Er wurde zur Sünde gemacht. Er, der niemals eine Sünde begangen hat. Und wir wissen, dieses Opfer ist nicht ein rein menschliches Opfer gewesen. Weil der Jesus war ja wahrer Mensch und wahrer Gott. Deswegen hing am Kreuz nicht nur ein normaler Mensch, sondern es hing jemand, der geeignet war, uns mit Gott zu versöhnen, weil er selbst ganz Mensch war, aber ohne Sünde und ganz Gott. Und deswegen war auch sein Opfer menschlich und göttlich zugleich. Und deswegen hat auch sein Opfer einen ewigen Wert. Es kann uns in die Ewigkeit beim Herrn bringen. Es kann uns versöhnen mit Gott. Es heißt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich habe vorher gesagt, dass wir vor Gott nicht bestehen können, weil Gottes Gerechtigkeit fordert die Bestrafung des Sünders. Jede Sünde muss bestraft werden. Wie kann also jemand gerettet werden? Nur dann, wenn wir frei von unseren Sünden werden, wenn wir rein werden, wenn wir Gottes Gerechtigkeit umsonst geschenkt bekommen. Und genau das geschah am Kreuz, dass der Jesus für uns zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden, damit wir wie ein neues, reines Gewand bekommen, mit dem wir vor Gott bestehen können. Paul Gerhard drückt das in einem gleichen Lied so aus: Du musstest es empfinden, wie Gottes Zorn so schwer, für uns und unsere Sünden, so viel wie Sand am Meer. Du tratst an unsere Stelle, aus freier Lieb und Huld gabst deine eigene Seele für unsere Sünd und Schuld. Ja, der Jesus musste das empfinden, dass Gottes Zorn auf ihn gelegt worden ist, der Zorn über die Sünde. Für unsere Sünden hat er das durchgemacht, aus Liebe zu uns hat er das durchgemacht. Und so sehen wir am Kreuz auch die Einzigartigkeit seiner Liebe. Der Gerechte, der Vollkommene, stirbt für Gottlose, stirbt für Sünder, stirbt für seine Feinde, stirbt für die, die ihn vorher abgelehnt haben. Aus freier Lieb und Huld oder Gnade, könnte man auch sagen, gab er sich für unsere Schuld, gab er sich für deine Schuld. Und ich dachte, passend dazu ist dieses bekannte Bild, dass ich das nochmal kurz zeige. Es zeigt uns auf den Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Die Bibel sagt uns, wie ich gesagt hatte, dass wir getrennt sind von Gott durch den Sündenfall. Und es gibt einen großen Abgrund zwischen dem heiligen Gott und dem gefallenen Menschen. Und wir können hier nicht einfach zurück auf die andere Seite. Und was ist jetzt Religion? Religion bedeutet, dass der Mensch die Initiative ergreift und versucht, sich zu Gott zurückzuarbeiten. Durch gute Werke, durch Zugehörigkeit zu einer Glaubensgenossenschaft, zu einer Kirche, zu einer Weltanschauung, ja, denkt er, er könnte sich zurückarbeiten zu Gott. Aber es gibt einen großen Abgrund, der nur durch das Kreuz überbrückt wird. Und so ist das Kreuz die Verbindung zurück zu Gott. Im Kreuz ergreift Gott die Initiative und handelt aus Liebe, um den Weg frei zu machen zu Gott, um uns zu ermöglichen, dass wir zurückkommen zu Gott. Religion von der Bedeutung her, da gibt es zwei Bedeutungen, die Religion gegeben werden. Das eine ist Religio, das heißt das Einhalten von Vorschriften. Und das andere ist von Religare, das heißt die Verbindung wiederherzustellen, sich zurückverbinden mit Gott. Alle Religionen haben das in sich, dass der Mensch versucht, sich zu Gott zurückzuarbeiten. Durch Werke, durch Einhalten von Bestimmungen und so weiter. Und die Bibel sagt, da müssen wir scheitern. Denn egal wie viel wir tun, wir wissen niemals, ob wir genug getan haben, um in die Herrlichkeit eingehen zu dürfen. Die Bibel sagt vielmehr, dass Gott die Initiative ergreifen muss und einen Rettungsweg bereitstellen muss, wenn überhaupt jemand gerettet werden soll. Und das ist das Kreuz. Und so ist das Kreuz eine Brücke geworden. Und so kann man sagen, das Evangelium ist keine Religion. Es steht im Gegensatz zu sämtlichen Religionen. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Liebe. Aus Liebe schickt er seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus stirbt freiwillig aus Liebe für uns. Er hat praktisch den Weg zurück frei gemacht, dass wir mit Gott versöhnt werden können. Und das drückt ja der Vers Johannes 3, Vers 16 so gut aus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so können wir versöhnt werden mit Gott und rein werden und die Heiligkeit und Gerechtigkeit geschenkt bekommen, die uns bestehen lässt vor ihm. Wenn wir aber sterben, ohne dieses Erlösungswerk angenommen zu haben, ohne daran zu glauben, dann bleiben wir in unseren Sünden. Das hat der Jesus ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich es bin, ja, dann habt ihr Sündenvergebung. Und wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das ist also Evangelium statt Religion. Das Opfer, sagt uns die Bibel im Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und 1. Johannes 1, Vers 7, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir haben das gesehen bei dieser Geschichte, wie dieser Mann gelitten hat unter seinen Sünden und wie er erfahren durfte, dass er frei wurde, wie er Vergebung erfahren durfte und dann in Frieden sterben konnte, weil er wusste, das Blut Jesu hat ihn gereinigt. Und in dem Sinne ist das Opfer des Herrn einzigartig. Es ist die einzige von Gott akzeptierte und verordnete Medizin, die wir nehmen sollen, wenn wir rein und frei werden wollen von unserer Schuld und Sünde. Und das ändert nichts daran, wenn man bei anderen Dingen glaubt, das hilft mir auch. Ja, wenn jemand glaubt, ich bade mich im Ganges und danach werden meine Sünden abgewaschen, dann kann er das noch so oft glauben. Es werden seine Sünden aber bleiben. Denn nur der Weg, den Gott verordnet hat, das ist der Weg, der geeignet ist, um uns frei zu machen. Und die Bibel sagt uns, es war nötig, dass Jesus Christus stirbt. Wenn es andere Wege gäbe, um bestehen zu können vor Gott, um frei zu werden von unserer Schuld, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Dann wäre das überflüssig gewesen. Aber genau das hat der Herr getan. Und deswegen ist diese Botschaft eine gewisse, frohmachende Botschaft. Erstmal brauchen wir diese Betrübnis. Und wenn du noch nicht erfahren hast, dass du betrübt worden bist über deine Sünden, dann kannst du Gott darum anflehen, dann bitte ihn darum, dir das aufzuzeigen, dass du ein Sünder bist. Und beschäftige dich mit seinem Wort, denn Gott wirkt in Verbindung mit seinem Wort. In 1. Johannes 5, Vers 13 lesen wir von dieser Gewissheit. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich habe schon mit verschiedenen Menschen gesprochen über das Thema Gewissheit. Mit Christen oder solchen, die sich Christen nennen, mit Angehörigen anderer Religionen. Und die Antwort, die ich bekommen habe auf die Frage, weißt du sicher, wo du hinkommst, wenn du stirbst? War sicher kann man das nicht wissen. Sicher kann man das nicht wissen, ich hoffe es. Oder die Antwort war, so schlimm war ich ja nicht. Das wird schon reichen. Die Bibel sagt uns aber, dass wir diese Gewissheit bekommen durch das Evangelium. Wenn wir an das Erlösungswerk glauben, wenn wir dieses Geschenk Gottes angenommen haben, dann dürfen wir wissen, dass wir ewiges Leben jetzt schon haben und dann wissen wir auch, wo die Reise hingeht. Dann müssen wir nicht aufs Geratewohl irgendwo einsteigen und am Ende unsere Augen in der Hölle wieder auftun. Nein, wir wissen, dass wir auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und ohne diese Gewissheit sollte man nicht ruhig weiterleben, sondern wirklich zu Gott kommen und ihn anflehen, Herr, zeig mir diese Dinge auf. Der Verbrecher konnte am Ende wegen dieser Gewissheit in Frieden sterben. Aber weißt du, ob es bei dir so ist? Weißt du, ob du im Moment deines Todes oder kurz vor deinem Tod noch jemanden hast, der zu dir kommt und dir das Evangelium bringt? Wirst du vielleicht plötzlich sterben? Es ist wichtig, dass wir das nicht auf das Ende unseres Lebens aufschieben, sondern dass wir jetzt darum ringen. Der Jesus hat gesagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn es sind wenige, die diese Pforte finden und den Weg zum ewigen Leben finden. Und so sehen wir zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite Gottes Gerechtigkeit und Zorn über die Sünde, auf der anderen Seite Gottes Liebe und Barmherzigkeit und Gnade, die sich im Evangelium offenbart. Deswegen, wenn du noch nicht Frieden mit Gott hast, gelten folgende Worte des Herrn Jesus für dich. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, viele von euch durften das schon erfahren, dass sie Frieden gefunden haben für ihre Seelen. Jeder, der das schon erfahren durfte, darf sich freuen über das Evangelium, über die kommende Herrlichkeit. Und das wollen wir heute auch tun, wenn wir an die Leiden des Herrn denken. Dann erfüllt uns das nicht mit Traurigkeit. Natürlich sind wir traurig, wenn wir bedenken, wie schlimm Jesus behandelt wurde. Auf der anderen Seite wissen wir, er hat das freiwillig für uns getan. Er hing dort für uns aus lauter Liebe, hat er das über sich ergehen lassen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, dann ist der erste Schritt, wie ich gesagt hatte, zu erkennen, dass auch du mühselig und beladen bist. Mit was sind wir mühselig und beladen? Gut, viele Menschen sind mit Sorgen beladen. Aber was viel schlimmer ist, sagt uns die Bibel, ist das, was die meisten Menschen nicht sehen, nämlich, dass wir beladen sind mit Schuld und Sünde. Dass alles, was wir getan haben und gedacht haben, sich auftürmt zu einem Riesenberg. Und deswegen sind wir beladen und mühselig mit Sünden. Und der Herr Jesus kann das aufzeigen, dass das der Fall ist. Und wenn er das aufgezeigt hat, dann heißt es, zu ihm zu kommen, um die Vergebung umsonst zu empfangen und ihm nachzufolgen. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung. Im Evangelium wird uns Frieden mit Gott umsonst angeboten. Es wird uns angeboten, dass wir frei zu Jesus kommen und dass wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist, dass er alles getan hat, was nötig war. Deswegen komm zum Herrn Jesus. Vielen Dank.